ARD Sounds.
SWR aktuell Kontext.
Bisher ist es immer einigermaßen glimpflich ausgegangen, auch wenn es in Leipzig knapp war. Aber spätestens der Angriff einer bewaffneten Drohne auf einem Flugplatz in Deutschland hat gezeigt, die sogenannte hybride Bedrohungslage ist real. Hybride Bedrohungen und wie wir uns davor schützen können, darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Marie Gedin, zu hören auch in ARD Sounds. Um den Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen etwas plastischer zu machen, hilft eine Zahl. Die Drohne soll 600 Gramm des Plastiksprengstoffs Semtex getragen haben. Beim Lockerbie-Anschlag libyscher Terroristen auf ein Passagierflugzeug waren ungefähr 300 Gramm im Spiel. Hybride Bedrohung umfasst aber nicht nur feindliche Drohnen. Gemeint sind auch physische und Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur mit dem Ziel, das öffentliche Leben in Deutschland empfindlich zu treffen. Michael Götschenberg ist ARD-Terrorismus- und Sicherheitsexperte. Sabotageakte gibt es schon lange. Er erklärt, was der Unterschied ist zu hybrider Kriegsführung.
Ja, unter hybrider Kriegsführung versteht man alle Maßnahmen jenseits der Schwelle der direkten militärischen Konfrontation. Die haben wir Gott sei Dank mit Russland nicht. Die gibt es in der Ukraine, zwischen der Ukraine und der russischen Armee, die ja die Ukraine überfallen hat. Aber nach der Lesart des Kreml sieht man sich eben nicht nur im Krieg mit der Ukraine, sondern mit der westlichen Welt insgesamt und insbesondere mit Westeuropa, da wir natürlich auch die Ukraine militärisch unterstützen. Und die Antwort des Kreml darauf ist eben eine hybride Kriegsführung. Das heißt, dass man mit allen möglichen Maßnahmen von Desinformationskampagnen über Sabotageoperationen bis hin zu Cyberangriffen oder denkbar eben auch kinetischen Operationen, also gezielten Tötungen auf deutschem Boden möglicherweise gegen Deutschland auch vorgeht.
Heißt, hybride Kriegsführung ist ein Sammelbegriff und die Sabotage, mit der wir ja häufig reflexartig Russland verbinden, fällt damit rein.
Genau, Sabotage ist Teil dieser hybriden Kriegsführung. Und wenn wir über Sabotage reden, da haben wir auch schon eine große Zahl, eine große Bandbreite von Operationen gesehen. Drohnensichtungen gehören natürlich dazu. Allerdings muss man sagen, dass viele dieser Maßnahmen nicht mit letzter Sicherheit mit Russland in Verbindung gebracht werden können. Das ist eben auch der Art der Operationen geschuldet, mit der russische Geheimdienste hier vorgehen, dass sie eben sehr darauf achten, dass man eben nur in ganz seltenen Fällen tatsächlich in der Lage ist, einen russischen Geheimdienst auch gerichtsfest nachweisbar verantwortlich machen zu können für eine solche Operation.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat vor 2 Monaten das gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen ins Leben gerufen. Im GAZ Hybrid arbeiten unterschiedliche Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste zusammen. Klingt nach einer nicht besonders robusten, irgendwie typisch deutschen Antwort. Haben diese Stellen von sich aus nicht sowieso schon genug kommuniziert?
Doch haben sie. Sie waren Teil des Zentrums, das es bereits im Bundesamt für Verfassungsschutz seit vielen Jahren gibt, das dort eben für Spionageaktivitäten zuständig war, sozusagen eine Unterabteilung dieses gemeinsamen Extremismusabwehrzentrums. Allerdings muss man sagen, dass das Thema jetzt eine solche Bedeutung gewonnen hat, dass man es eben aufwerten wollte. Ob das nun der Weisheit letzter Schluss ist, muss man mal abwarten, da es natürlich auch inhaltliche Überschneidungen gibt, insbesondere mit dem Drohnenabwehrzentrum, das natürlich auch den vielen Drohnensichtungen geschuldet mittlerweile gegründet worden ist. Und Drohnensichtungen sind, wie gesagt, auch Teil des Themas hybride Kriegsführung. Also ob diese Struktur am Ende wirklich so aufgeht, da muss man meines Erachtens noch mal ein bisschen abwarten. Aber insgesamt halte ich es für richtig, dass man das Thema so ernst nimmt und es auf diese Weise eben natürlich durch die möglichst optimierte Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden hier versucht voranzubringen.
Und wichtige Einschätzung auch von Michael Götschenberg dazu, wo die deutschen Sicherheitsbehörden im Moment die größte Bedrohung sehen.
Also die größte Befürchtung, ich würde es mal so formulieren, ist, dass Russland in diesem hybriden Krieg jetzt nochmal eskalieren könnte. Wir hatten zuletzt einen Fall, da ging es um den Manager von Donaustahl, ein Drohnenhersteller in Bayern, bei dem die Sicherheitsbehörden Behörden befürchten, dass hier tatsächlich eine gezielte Tötung im Auftrag eines russischen Geheimdienstes der Plan gewesen sein könnte. Es gab Festnahmen im Ausland von Personen, die wahrscheinlich nach Deutschland unterwegs waren mit Sprengstoff im Kofferraum und einer Drohne. Wir hatten den Fall am Leipziger Flughafen, wo eine Drohne mit Sprengstoff bestückt war. Auch hier ist man noch zurückhaltend, damit Russland tatsächlich dafür verantwortlich zu machen. Es deutet aber alles darauf hin, dass auch das diesen Hintergrund haben könnte. Und wenn man sich das betrachtet, gerade im Vergleich eben auch zu den Fällen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, dann muss man die Befürchtung haben, dass die russische Seite hier mindestens einen Gang nach oben schaltet und diesen hybriden Krieg eben nochmal eskaliert.
Der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg war das. Und noch etwas konkreter wird die Frage nach der hybriden Bedrohung, wenn wir in unsere Region schauen. Dirk Herber ist Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium und von Haus aus Polizeibeamter. Mit ihm hat mein Kollege Jonathan Hadem gesprochen.
Die Landesbehörden nehmen das Thema hybride Bedrohungen wahrscheinlich sehr ernst. Auf welche Art der Bedrohung sind die Behörden in Rheinland-Pfalz denn jetzt schon gut vorbereitet?
Also wir sind ja in Rheinland-Pfalz grundsätzlich so wie im ganzen Bundesgebiet dem gesamten Spektrum an hybriden Bedrohungen ausgesetzt, insbesondere auch aus russischer Seite. Und da müssen wir auch schauen, was gucken wir uns genau an, wo legen wir unseren Fokus drauf. Und da nehmen wir insbesondere Spionage, Ausspähungen, Desinformation oder Einflusskampagnen nehmen wir in den Blick, weil die dazu geeignet sind, unsere Stabilität zu untergraben des Staates, ohne einen offenen militärischen Konflikt einzugehen.
Ob Drohnen aus Russland kommen oder von russischen Agenten gesteuert werden beispielsweise, ist ja häufig gar nicht nachzuvollziehen. Was aber schon nachvollzogen werden kann, ist, dass allein im vergangenen Jahr über rheinland-pfälzischem Gebiet mehr als 260 verdächtige Drohnenflüge registriert wurden. Und das sind sicherlich nicht alle. Warum können diese verdächtigen Flüge nicht verhindert werden?
Meistens werden sogenannte Low-Level-Agenten genutzt, um auch solche Drohnenüberflüge stattfinden zu lassen. Und diese Low-Level-Agenten, die werden meistens gegen Geldzahlungen, werden die genutzt von ausländischen Auftraggebern, die dann eben schwer nachzuvollziehen sind, beziehungsweise man kann auch nicht wirklich Rückschlüsse auf Aufträge schließen. Und bei den Drohnen ist es eben so, dass die Technologie sich sehr dynamisch entwickelt. Wir sind in Rheinland-Pfalz da sehr gut vorbereitet, vor allem, weil wir zum einen gemeinsames Drohnenabwehrzentrum im Bundesgebiet haben, was wirklich Erkenntnisse bündeln kann und Erfahrungen. Auf der anderen Seite sind wir auch wirklich in sehr engem Kontakt mit den US-amerikanischen Streitkräften, weil wir große Liegenschaften hier in Rheinland-Pfalz haben. Da werden die Abläufe gemeinsam abgestimmt in der Abwehr und auch die Erfahrungen ausgetauscht.
Lassen Sie uns das noch kurz aufdröseln. Erstmal zu dem gemeinsamen Abwehrzentrum, dieses GAZ-Hybrid, wie es heißt. Das gibt es seit 2 Monaten. Gibt es da mittlerweile schon Erkenntnisse dazu, wie diese Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern die Abwehrfähigkeit verändert hat?
Naja, es sammelt ja mal Informationen und bündelt Erkenntnisse. Und das ist genau das, was wir brauchen als Erfahrungswerte, von denen wir alle lernen können. Weil überall im ganzen Bundesgebiet unterschiedliche Angriffe stattfinden mit Drohnen. Und da wollen wir gemeinsam drüber lernen. Das Drohnenabwehrzentrum koordiniert diese Erfahrungen und koordiniert dann auch ja den Austausch untereinander.
Sie haben auch noch angesprochen die US-amerikanischen Liegenschaften, also zum Beispiel das US-Krankenhaus in Landstuhl oder auch die Airbase Ramstein natürlich. Aber auch Bundeswehrstandorte gibt es natürlich, wie den Fliegerhorst in Büchel oder auch den Chemiestandort Ludwigshafen. Das sind alles potenzielle Ziele, nicht nur von Drohnenüberflügen, sondern natürlich auch potenzielle Ziele für Cyberangriffe oder Sabotage. Wie schützt man denn diese sensible Infrastruktur?
Also zuallererst sind auch mal die Betreiber selbst dafür zuständig, ihre Anlagen zu schützen. Und der Verfassungsschutz und die Polizei beraten hierbei auch. Aber wir sind auch, wie gesagt, im ganz engen Austausch, gerade mit den US-amerikanischen Streitkräften, um mit geeigneten Maßnahmen dann tatsächlich hier schützen zu können und auch die Drohnenabwehr mit unterschiedlichen Fähigkeiten und technischen Einsatzmitteln durchführen zu können. Was man aber wirklich ehrlicherweise sagen muss, wir werden niemals einen 100%igen Schutz garantieren können. Aber wir müssen als Staat dafür Sorge tragen, dass gerade unsere kritischen Infrastrukturen trotz einem Angriff stabil bleiben. Und das können wir gewährleisten, dass die Bevölkerung auch zu jeder Zeit versorgt werden kann.
Da geht es ja häufig auch darum, wie zum Beispiel Polizei und Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz zusammenarbeitet. Was können Sie darüber sagen?
Jeder hat ja seine spezifischen Aufgaben. Der Verfassungsschutz sammelt Informationen und die Polizei, die agiert dann. Und da findet wirklich ein sehr, sehr guter Austausch statt. innerhalb dieser gesetzlichen Befugnisse tauschen wir natürlich diese relevanten Informationen aus. Und wir haben ja aber anstehende Gesetzesnovellen zur Cyberabwehr und da werden wir dann nochmal dran gehen, dass der Landesverfassungsschutz und die Polizei eine noch engere Verzahnung hinbekommen.
Jetzt geht's ja nicht nur um Drohnen, da haben wir jetzt relativ viel drüber gesprochen, sondern auch um Cyberangriffe oder Falschinformationen im Netz. Inwieweit gibt es da Erkenntnisse, dass so etwas bewusst gesteuert wird, möglicherweise auch aus dem Ausland?
Naja, unterhalb dieses offenen militärischen Konflikts werden diese hybriden Bedrohungen genutzt, um die Stabilität hier bei uns im Staat zu untergraben. Und die Hinweise darauf sind schon eindeutig, dass das von russischer Seite meist gesteuert wird.
Dirk Herber, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Sie hören SWR aktuell Kontext. Es geht ums Thema hybride Bedrohungen und die Frage, wie wir uns dagegen schützen können. Und wir bleiben im Südwesten. Thorsten Höck ist geschäftsführender Vorstand im Verband der Energie- und Wasserversorger Baden-Württemberg. Der Verband vertritt 220 Unternehmen im Südwesten. Herr Höck, wie ernst nehmen die Versorgungsunternehmen inzwischen das Thema Hybridbedrohungen?
Sehr ernst. Nicht erst seit gestern. Wir haben das Thema schon länger auf dem Schirm. Das war immer schon ein Thema. Aber wir sehen natürlich wahr, dass die Bedrohungslage massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dementsprechend haben wir auch die Maßnahmen erweitert.
Kann man denn beziffern, wie oft versucht wird, von außen in die Computersysteme von Versorgungsunternehmen einzudringen oder wie oft Anlagen zum Beispiel mit Drohnen ausspioniert werden?
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass natürlich es Versuche gibt. Mit Drohnen muss man natürlich auch beachten, bei den Drohnen ist immer die Frage, ist das vielleicht auch einfach nur jemand, der hobbymäßig rumfliegt? Das wissen wir am Ende des Tages nicht, aber dass Drohnen in der Nähe von Versorgungseinrichtungen gesichtet werden, kommt durchaus auch vor. Und Cyberangriffe ist auch eine Sache, mit der wir uns ja schon seit Jahren auseinandersetzen müssen. Früher vermehrt natürlich zum Thema Erpressungsversuche, aber heute auch vermehrt vor dem Hintergedanken, dass wir da tatsächlich die Versorgungssicherheit gewährleisten müssen.
Wenn jemand einen großflächigen Stromausfall herbeiführen wollen würde, dann muss er ja die potenziellen Angriffspunkte kennen, zum Beispiel Hauptleitungen, Verteilerpunkte, Umspannwerke und so weiter und so weiter. Nach dem Anschlag auf eine Hauptleitung in Berlin gab es ja eine Diskussion darüber, ob bei uns in Deutschland zu viele Informationen über solche Anlagen öffentlich zugänglich sind. Wie kann man sie trotzdem schützen?
Also erster Punkt, den Sie richtig angesprochen haben, ist, dass wir, glaube ich, Transparenz prinzipiell etwas Gutes ist. Die Frage ist nur, was machen wir transparent? Muss es sein, dass ich genau nachgucken kann, wo welche Leitungen langlaufen, wo welche Tafeln stehen, welche Versorgungssysteme wo aufgebaut sind? Muss das für jeden zugänglich sein? Oder sind das Informationen, die man eher auf einer Need-to-Know-Basis einfach nur weitergeben müsste? Also ich glaube, die Frage, was wir eigentlich wo wie veröffentlichen, ist, glaube ich, erstmal eine ganz zentrale Frage. Natürlich kann man auch Sachen ausspüren, wenn nicht alles einfach veröffentlicht ist. Aber wir machen es natürlich Angreifern auch unglaublich leicht. Das muss man, glaube ich, ernsthaft einfach mal betrachten, dass wir da ein Problem haben. Was wir natürlich machen können, ist physischer Schutz an Anlagen, Überwachungsmöglichkeiten. Überwachungsmöglichkeiten muss man aber auch sein. Anlagen stehen häufig, wie Trafostationen etc. im öffentlichen Raum. Öffentlicher Raum, zum Beispiel Videoüberwachung, ist auch ein kritisches Thema. Wir wissen, dass wir auch Datenschutzthemen dort haben. Also das macht es auch nicht unbedingt leichter. Und physischer Schutz hat auch Grenzen, gerade im öffentlichen Raum, aber auch darüber hinaus. Erstens, er ist teuer, er ist sehr aufwendig. Das müssen wir uns auch leisten wollen. Und am Ende des Tages müssen wir auch leider ehrlicherweise konstatieren, dass wir die Versorgungsinfrastruktur, das sind hunderttausende Kilometer alleine in Baden-Württemberg, werden wir nicht zu 100% schützen können. Das ist auch relativ klar. Wichtig ist es für insbesondere an den neuralgischen Stellen, dass wir da verstärkt Maßnahmen ergreifen. Aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es auch nicht. Deswegen müssen wir uns neben der Frage, wie schützen wir die Anlagen, auch die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wenn etwas passiert, dass wir wieder schnell die Systeme wiederherstellen können. Ich glaube, das ist die zweite Ebene, die wir auch nicht ganz außer Blick lassen dürfen, weil ich sage, hundertprozentigen Schutz, wie auch unser Ministerpräsident letztens festgestellt hat, den gibt es nicht.
Thorsten Höck, geschäftsführender Vorstand im Verband der Energie- und Wasserversorger Baden-Württemberg. Jonathan Hadem hat mit ihm gesprochen. Stimmen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur hybriden Bedrohungslage im Südwesten waren das. Und jetzt geht es um die Frage, was kann denn die Industrie im Südwesten liefern, wenn es ganz konkret um die Drohnengefahr und deren Abwehr geht. SWR-Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geißler.
Im baden-württembergischen Ditzingen sitzt der Milliardenkonzern Trumpf, der es sich nicht leicht gemacht hat mit dem Thema Drohnenabwehr. Jahrzehntelang hat das Familienunternehmen ausschließlich Werkzeugmaschinen und Lasertechnik hergestellt, bis sich die geopolitische Lage geändert hat, erzählt Vorstandsvorsitzende Nicola Leibinger-Kammüller.
Es war immer so, dass man sagt, mit diesen Rüstungsthemen wollen wir nichts zu tun haben, das müssen die anderen machen. Also da sollen sich die anderen die Hände schmutzig machen. Und das war vielleicht auch eine ganz bequeme Position über viele Jahre, aber jetzt geht es eben nicht mehr. Jetzt muss man Farbe bekennen.
Nach harten internen Diskussionen tüftelt Trumpf nun also seit rund einem Jahr an einem Hochenergie-Laserwaffensystem zur Drohnenabwehr. In 2 Jahren könnte es in Serie gehen und kritische Infrastruktur und militärische Anlagen beschützen. Etwas konventioneller geht die Waffenfirma Heckler & Koch an die Drohnenabwehr. Das Unternehmen aus Oberndorf hat eine Granate entwickelt, die in unmittelbarer Nähe zur Drohne explodieren soll. In der Luft entsteht dann eine Metallwolke, in der die Drohne zerstört wird. Weit entfernt vom eigentlichen Kerngeschäft hingegen hat sich der Druckmaschinen-Weltmarktführer Heidelberger Druck. Seit diesem Jahr entstehen hier sogenannte Abfangdrohnen, gesteuert mit künstlicher Intelligenz, die feindliche Drohnen mit einem Netz aus der Luft fischen, erklärt CEO Jürgen Otto.
Das ist die Idee und das System hat heute noch keiner.
Die Heidelberger können dabei zurückgreifen auf ihr Personal, ihre Ingenieursexpertise und ihre Lieferketten.
Und das können wir ganz schnell zu neuen Systemen zusammenbringen,
ergänzt Michael Wellenzohn von Heidelberger Druckmaschinen. In Rheinland-Pfalz in Föhren in der Eifel sitzt die Firma LiveEye. Ihr Chef Carsten Simons kommt aus der Security-Branche, kennt die Praxis. Mit LiveEye hat er sich lange Zeit auf die Baustellenüberwachung spezialisiert. Mittlerweile bietet die Firma auch ein Detektionssystem für Drohnen an. Und im Juli hat LiveEye in Langscheid ein privates Drohnenkompetenzzentrum eröffnet, als direkte Antwort auf die aktuelle Lage. Dort sollen Behördenmitarbeiter und Betreiber kritischer Infrastruktur den Umgang mit Drohnen lernen.
Das Thema Drohne ist in aller Munde. Jeder hatte irgendwie schon mal Kontakt mit Drohne, jeder liest viel. Gehen wir dann in Fachgespräche, wird oft schnell klar, es gibt Vorurteile oder falsche Meinungen oder Sachstände.
Ebenfalls in der Eifel, in Strickscheid, sitzt Aronia. Die Firma verkauft ihre Systeme schon länger an Flughäfen wie London Heathrow oder Singapur. Ihre Technologie kann beides, Drohne sichten. Im zweiten Schritt wird sie dann unschädlich gemacht mit einem sogenannten Jammer, erklärt CEO Stefan Kraschanski.
Die Drohne wird dann entsprechend zurück zum Absender geschickt oder an Ort und Stelle eingefroren und dort zur Landung gezwungen.
Viel Expertise, marktreife Technik, also auch im Südwesten, von kleinen Spezialfirmen über Milliardenkonzerne. Alle verbindet das Thema Drohnenabwehr. Öffnet neue Märkte.
Stefanie Geisler darüber, was in den Unternehmen in der Region gerade entwickelt wird oder schon marktreif ist in Sachen Drohnendetektion und Abwehr. Eine mit Sprengstoff bestückte Drohne auf dem Flughafen Leipzig-Halle, Cyberangriffe, Spionage. Deutschland wird mit ganz unterschiedlichen Waffen angegriffen. Wir machen diese Woche eine Bestandsaufnahme, wie es um unsere Abwehr- und Verteidigungsfähigkeit bestellt ist. Hybride Bedrohungen und wie wir uns davor schützen können, eine Antwort auf diese Frage zu finden in unserer digitalen Welt, ist das überlebenswichtig. Nicht auszudenken, wenn unsere Strom- und Wasserversorgung gehackt würde. Das Leben käme zum Stillstand. Claudia Plattner ist Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Mit ihr hat mein Kollege Jonathan Hadem gesprochen.
Wie groß schätzen Sie aktuell die Bedrohung durch Cyberangriffe ein?
Also wir müssen definitiv festhalten, dass die Bedrohung durch Cyberangriffe weiterhin groß ist, sehr groß. Wir leben in einer geopolitisch spannungsgeladenen Welt und Sie haben es gerade skizziert. Wir haben hybride Szenarien, in denen Cyber eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das heißt, wir haben Cyberangriffe auf allen Fronten und da müssen wir einfach auch festhalten, das ist etwas, was unser tagtägliches Leben beeinflusst, was uns bedroht und worum wir uns kümmern müssen.
Hacker legen ja immer wieder mal beispielsweise die IT von Städten oder Gemeinden lahm oder auch von Ministerien und sie schlagen auch in Krankenhäusern wegen der Patientendaten beispielsweise zu. Was müsste denn getan werden, damit diese IT-Systeme und auch die Daten besser geschützt sind?
Auf jeden Fall müssen wir an 2 Bereichen wirklich ganz ordentlich was tun. Wir müssen nämlich vor allen Dingen es schaffen, auf der Betreiberseite, also auf der Seite der Krankenhäuser, die Sie gerade erwähnt haben, Ministerien, öffentliche Institutionen, aber genauso wie privatwirtschaftliche Institutionen, das Cybersicherheitsniveau massiv zu erhöhen. Wir müssen unsere Angriffsflächen da viel, viel, viel besser managen. Da haben wir uns auch auf den Weg gemacht. Da gibt es auch die entsprechenden Gesetze, die da in Kraft sind, in kritischen Infrastrukturen etc. pp. Also hier haben wir uns alle miteinander auch aufgemacht. Da ist noch viel Arbeit. Und die zweite Seite, die zu beachten ist, ist tatsächlich diejenige der digitalen Produkte. die von vornherein deutlich besser abgesichert sein müssen, bevor sie in den Einsatz kommen dürfen. Und hier laufen die Gesetzesinitiativen ja auch. Hier kommt eine entsprechende Verantwortung auf die Hersteller zu, sich um die Sicherheit ihrer Produkte zu kümmern. So wie man sich ein Auto auch um die Autosicherheit kümmern muss, so muss sich ein digitales Produkt auch um die digitale Sicherheit kümmern.
Hacker brauchen ja eine Angriffsfläche, das haben Sie auch schon häufiger gesagt. Dazu gehören veraltete Software, Malware, also eine Schadsoftware, die in die IT eingeschleust wird, oder Phishing zum Beispiel durch gefälschte E-Mails. Und immer wieder haben die auch Erfolg, gerade bei den E-Mails. Warum sind wir als Gesellschaft dann nicht besser gewappnet?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass die Infrastruktur, mit denen wir arbeiten, teilweise wirklich sehr alt sind. Also gerade E-Mail, das hat einfach jahrzehntelange Historie. Das hat man damals gebaut, um kommunizieren zu können. Nicht unbedingt, um sicher kommunizieren zu können, weil da hat damals niemand dran gedacht. Und was wir heute machen müssen, wir müssen diese Systeme absichern. Gerade für E-Mail haben wir als BSI auch eine ganz große Kampagne letztes Jahr gefahren, um das Thema E-Mail-Sicherheit nach oben zu kriegen. Diese E-Mails mit Phishing-Links, wo die Leute draufklicken und irgendwann wird es jedem mal passieren, die dürfen da gar nicht mehr ankommen. Das ist unser Job als Industrie, als Hersteller, aber auch als Staat. An solche Themen müssen wir dran. Die Legacy-Systeme müssen weg, die Schwachstellen müssen geschlossen werden, auch mit Hilfe von KI. Also hier brauchen wir moderne Methoden, um uns da deutlich besser zu verteidigen.
Die Bundesregierung ist sich dieser Bedrohung ja auch bewusst und auch deswegen hat sie vor einem Jahr den Nationalen Sicherheitsrat eingerichtet. Kritiker sagen, die Arbeit droht aber zu versanden. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus Sicht Ihrer Behörde aus?
Also wir müssen ganz klar sagen, dass wir auf allen Ebenen unglaublich viel zu tun haben. Und ich kann auch wirklich aus voller Überzeugung und auch aus meinem täglichen Arbeitsalltag sagen, wir machen das alle mit Herzblut und mit einem unglaublichen Einsatz. Wir haben aber einfach auch noch richtig was vor uns. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass es ein Staat alleine kann. Wir haben immer gesagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hier müssen Hersteller rein, hier müssen Betreiber rein, da muss der Staat rein, da müssen auch die Bürgerinnen und Bürger rein. Jeder Mensch, der sich sozusagen misstrauisch einem Phishing-Link gegenüber zeigt, ist einer, der da nicht draufklickt, ist ein Stück weniger Arbeit für uns. Klar, müssen wir dafür sorgen, dass es möglichst erst gar nicht ankommt, aber wir brauchen auch die Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger. Nicht auf alles draufklicken, immer die Standardwege nehmen. Das alleine hilft schon. Das hilft im Firmenkontext genauso wie im Privaten, wenn hier Betrug droht und man selber hier Schaden nimmt.
Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Mit ihr hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem gesprochen. Hybride Bedrohungen und wie wir uns davor schützen können, das war der SWR-Aktuell-Kontext mit Marie Gedin. Und alle Ausgaben vom Kontext gibt's in ARD Sounds.